trau dir was zu. Du kannst Fehler machen, weil aus den Fehlern lernt man.
Unser heutiger Gast sorgt dafür, dass das, was wir essen, auch wirklich sicher verpackt ist. Und zwar noch bevor wir überhaupt im Supermarkt stehen. In ihrem MINT-Beruf geht es nicht nur um Gesetze und Analysen, sondern auch um Verantwortung für unsere Gesundheit. Und worum es genau geht, erzählt sie uns heute selbst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke wiederum fürs Einschalten zu unserem Podcast Zukunft MINT gestalten. Ich bin Therese Niss, ich bin die Vorständin der Mintality Stiftung. Wir haben heute eine Expertin bei uns im Studio, die MINT-Wissen und Gesetzestexte auf faszinierende Art verbindet. Marianne Hollaus, sie ist Expertin für Food Compliance bei Greiner Packaging. Liebe Marianne, schön, dass du da bist.
Hallo Therese, danke für die Einladung. Es freut mich, da bei dem Podcast mitwirken zu dürfen. Also wie du gesagt hast, mein Name ist Marianne Hollaus. Ich bin Expert Food Compliance, so nennt sich meine Berufsbezeichnung, und arbeite bei Greiner Packaging in Oberösterreich. Wir stellen Verpackungen her, aber auch andere, ich nenne es jetzt Lebensmittelkontaktmaterialien. Diese Terminologie ist halt einfach, bei mir im Bereich wird sie oft verwendet, es hört sich ein bisschen geschwollen an, aber es umfasst im Prinzip auch eben Trinkflaschen oder andere Sachen, die irgendwie mit einem Lebensmittel dann in Kontakt treten. Ich bin 39 Jahre alt und mache diesen Job seit ein Dreivierteljahr circa, war vorher seit 2021 in dem Bereich tätig und vorher war ich in der Pharma, also ich habe ein bisschen einen Wechsel durchgemacht.
Sehr spannend. Was ist vielleicht in zwei Sätzen, wir gehen nachher noch ein bisschen genauer darauf ein, wie dein Berufsalltag auch ausschaut, aber was ist eine Expertin für Food Compliance?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, weil es ist, also ich tue mir da immer schwer, wenn mir da meine Freunde oder meine Familie fragt, was machst du denn eigentlich? Also ich bin im Prinzip die Funktion in der Firma, die darauf schaut, dass die Gesetze eingehalten werden, dass die Rohstoffe, die wir einsetzen für unsere Materialien oder für unsere fertigen Artikel, dann gewissen Anforderungen entsprechen. Also die sind dann doch recht hoch. Es gibt Gesetze eben in der Hinsicht, da dürfen gewisse Substanzen zum Beispiel enthalten sein oder nicht enthalten sein. Die fertigen Artikel müssen dann sogenannten Migrationsuntersuchungen durchgezogen werden. Also das heißt, es darf nichts aus der Verpackung ins Lebensmittel natürlich übergehen. Im Endeffekt geht es darum, dass das Lebensmittel, das dann drinnen gelagert ist, sicher ist, dass da keine Bestandteile oder Substanzen aus der Verpackung drinnen sind.
Haben wir zu viele Gesetze?
Ja, definitiv. Und sie werden immer mehr. Es ist schon eine große Herausforderung. Ich meine, einerseits ist es gut, weil da natürlich die Rahmenbedingungen abgesteckt werden und wir dann auch sicherstellen können, dass wir gute Materialien bei unserem Markt haben. Andererseits ist es natürlich eine große Herausforderung und sehr viele bürokratische Hürden, die da auch mitgehen. Das größte Problem ist dann auch oft auch der Interpretationsspielraum. Also es wird einem quasi was vorgelegt und man, die ganze Industrie weiß dann vielleicht nicht so ganz, wie das auszulegen ist. Und ja, das sind einige Themen, die uns da beschäftigen, also mich und meine Kollegen.
Also dein Job wird immer umfangreicher.
Ja, absolut, genau.
Marianne, du hast Biotechnologie und Molekularbiologie studiert. War MINT für dich immer klar seit dem Kindergarten, beziehungsweise wolltest du mal was anderes werden? Und vielleicht als kleine Zusatzfrage, was mich immer interessiert ist, gab es einen Wunsch, den deine Eltern für dich gehabt hätten, dass du mal werden möchtest?
Also überhaupt nicht. MINT war für mich komplett weit weg. Also nach der Pflichtschule habe ich eigentlich nicht gewusst, was ich machen soll. Und bin dann damals mit meiner Mama zum WIFI und wir haben dann so einen Berufsorientierungstest gemacht und da ist rausgekommen, naja, Marianne macht die Hack. Also mir war klar, ich will keinen Lehrberuf, weil ich eben nicht genau wusste, in welchem Bereich das es mir zieht. Ja, es ist dann eben rausgekommen, ich soll die Hack machen. Dann habe ich die Hack gemacht und bin dann nach der Matura noch die 5 Jahre in einem klassischen Bürojob gewesen. Ich war dann Bürokauffrau und habe mir da eigentlich dann gedacht, na, das ist nicht so ganz die Erfüllung. Also MINT noch ganz weit weg. Und ich habe dann für mich evaluiert, okay, was könnte ich denn sonst machen? Was hat mir eigentlich in der Hack immer sehr gut getaugt oder sehr gut gefallen? Und es war eigentlich Biologie. Also ich habe da, wenn wir schon bei Role Models sind oder bei Vorbildern sind, meine damalige Biologielehrerin hat das einen sehr großen Beitrag dazu geleistet. Also sie haben mir da eben zu naturwissenschaftlichen Themen schon sehr begeistert. Und dann haben wir gedacht, na gut, Biologie, was kann man denn damit machen? So ein menschlicher Körper, das war immer so das, was mich sehr interessiert hat. Und habe mir dann eben dafür entschieden, dass ich vielleicht doch noch einen akademischen Weg einschlage. Habe mich dann aber nicht gleich auf die Uni getraut, sondern habe mich dann auf der FH beworben. Das ist jetzt beides gut, ich habe dann beides gesehen im Endeffekt. auf der FH in Krems für Biotechnologie, also medizinische und pharmazeutische Biotechnologie war da der lange Titel. Ja, und so hat das eine dann eigentlich das andere ergeben. Mir hat dann das Studium recht gefallen. Nach dem Bachelor war es dann für mich aber dann auf der FH genug. Und ich wollte dann eigentlich auch mal das Unileben sehen. Also ich habe mich dann auf der Uni in Wien, der Hauptuni für Molekularbiologie inskribiert. Und so hat es dann eigentlich seinen Weg genommen. Weil du gefragt hast, was meine Eltern für mich vorgesehen hätten. Es hat eigentlich nichts gegeben, was sie mich in irgendeine Richtung gedreht hätten.
Du bist ja in die Biotechnologie gegangen. Du hättest ja auch Biologie machen können. Warum ist es dann die Biotechnologie geworden?
Das ist eine gute Frage. Also medizinische und pharmazeutische Biotechnologie. Ich habe mir halt dahinter was vorgestellt, eben, dass man so ein bisschen auf die Gesundheit des Menschen beziehungsweise die dann fördert in die Richtung irgendwie. Und Technologie, Bioprozesstechnik, solche Sachen, die haben mich dann recht gut interessiert. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ein technisches Grundinteresse vorher schon gehabt. Parallel dazu hat mich Informatik recht gut interessiert. Ich war mal ganz kurz auf Informatik inskribiert, habe es aber sein lassen.
Der technische Part bei Biotechnologie hat dir auch Spaß gemacht und hat dich interessiert?
Absolut, ja, auf jeden Fall, genau.
Und hilft dir wahrscheinlich jetzt auch in deinem Beruf, oder?
Ja, technisches Verständnis ist auf jeden Fall gut, wenn man da ein bisschen über den Tellerrand schauen kann und als in der Produktion ein bisschen mehr Verständnis reinbringt und auch selbst eben die Initiative ergreift, dass man manche Sachen versteht, die einen vielleicht jetzt nicht unmittelbar oder die mich nicht unmittelbar in meiner eigenen Funktion betreffen, aber wenn man ein bisschen weiß, wie Sachen passieren, dann hat man einfach ein bisschen ein größeres Bild. Und das finde ich schon sehr wertvoll. Und wenn man da Interesse hat, ist das natürlich gut. Also das hat mir schon sehr geholfen immer.
Und dann gab es ja eher einen Schwenk, sage ich jetzt mal, das war zwar dann schon eher im Berufsleben, Richtung Regulatory Affairs. Warum das? Also warum haben dich dann sozusagen die Gesetze und die Bürokratie mehr und mehr interessiert?
Das war eigentlich ein Zufall. Also ich bin nach der Uni, ich war fertig und wie jeder fertig gewordene Student fragt, was mache ich denn, Industrie oder Forschung? Also so quasi diese zwei Möglichkeiten gibt's grob gesagt, war für mich eigentlich immer klar, ich will nicht in die Forschung, ich will in die Industrie, ich will erstens einmal jetzt Geld verdienen und zweitens das Gelernte auch in der Anwendung auch festsetzen. Ja, ich habe mich dann beworben auf ein paar Jobs und muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung gehabt, was Regulatory Affairs ist. Also Regulatory Affairs Manager war damals der Job in der Pharma. Und ich habe mir einfach für mich gedacht, hey, es ist der erste Job, der erste richtige Job neben den Studentenjobs. Versuch's einfach. Und da bin ich eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch. Dann haben wir gedacht, ja, probier's einfach. Und irgendwie bin ich dann doch, ich glaube 5 Jahre war ich dann dort. Es hat mir dann schon gefesselt. Also ich bin dann reingewachsen. Wie gesagt, ich habe nicht gewusst, was das ist, aber man hat's, ich habe es dann gelernt. Also es ist jetzt ein Bereich oder Beruf, den man eigentlich so jetzt nicht lernen kann von der Ausbildung her. Diese Themen, die lernst du auf der Uni nicht wirklich. Man schneidet sie an, aber wie es dann tatsächlich ist, war jetzt eigentlich meine Erfahrung so in der Pharma und auch in der aktuellen Branche, wo ich bin, es gibt dann irgendwo was Niedergeschriebenes, keine maßgeschneiderte Ausbildung. Man muss da schon sehr reinwachsen.
Aber eben das technische Studium hat dir hier ein Grundverständnis gegeben, das dir in diesem Bereich sehr geholfen hat, oder?
Ja, natürlich, genau. Gerade in der Pharma, also Biotechnologie hat mir da schon sehr geholfen, eben die Bioprozesstechnik oder wie ein Bioreaktor funktioniert, was denn das ist, weil ich habe dann tatsächlich ein Produkt bekommen, für das ich verantwortlich war, also wo ich halt die regulatorische Verantwortung gehabt habe, für ein Produkt, was gentechnisch erzeugt worden ist. Und da muss ich natürlich schon wissen, wie funktioniert denn das eigentlich. Also das war schon sehr hilfreich, weil sonst hat man zum Prozess gar keinen Bezug.
Und wie hat das damals ausgesehen? Du hast erzählt, dass du eine Lehrerin gehabt hast oder eine Pädagogin, die eine Art Role Model für dich war. Während des Studiums etc. gab es da auch Peers, wo ihr euch bestärkt habt, beziehungsweise gab es auch Momente, wo du dir gedacht hast, also das hätte ich besser lassen?
Peers, ich meine, ich denke mal, es gibt immer wieder Menschen, die einem was geben, die einen irgendwie weiterbringen oder die einen halt gut tun und die habe ich mir dann schon immer ein bisschen orientiert. Es waren oft zum Beispiel während der Bachelorarbeit oder der Masterarbeit, man hatte dann Betreuer, das sind dann eben PhD-Studenten. Und die beiden, die ich gehabt habe, die haben mir eigentlich jetzt nicht viel gebracht. Also die haben mir schon sehr viel Motivation ergeben, wenn man das jetzt als Peer oder Role Model vielleicht sehen kann. Genau, aber jetzt grundsätzlich, dass ich jetzt sage, ein Vorbild und ich möchte genauso werden und ich finde das super toll, das hat es eigentlich nicht gegeben. Das hat eigentlich stark gewechselt, würde ich sagen.
Gut, dann gehen wir vielleicht ein bisschen auf deinen jetzigen Berufsalltag und Beruf genauer ein. Marianne, was bedeutet es denn eigentlich, die Sicherheit von Lebensmittelkontaktmaterialien zu verantworten? Ist das ein großes Verantwortungsgefühl, das du täglich tragst?
Grundsätzlich auf jeden Fall. Also in meiner aktuellen Position bin ich eine One-Woman-Show, nenne ich sie immer ganz gerne. Also ich bin die Einzige im Betrieb, die für die Sicherheit für alle Materialien zuständig ist, also die Lebensmittel, Kontaktmaterialien. Wir sind natürlich, also Kleiner Packaging ist jetzt ein größerer Konzern, wir haben auch andere Standorte, aber es ist jeder Standort für sich selbst eigenständig zuständig und verantwortlich. Also wir tauschen uns untereinander aus, also meine Kollegen bei den anderen Standorten, aber sie können mir jetzt grundsätzlich nicht für meine Produkte helfen. Da muss ich schon selbst die Verantwortung tragen. Also es ist schon eine große Herausforderung, eine große Verantwortung, aber ich finde eine sehr spannende Verantwortung. Man braucht einen gewissen Pragmatismus, aber man darf aber natürlich nicht schlampig sein. Also man sollte schon wissen, was man macht, und wenn man es nicht weiß, dann muss man sich abstimmen mit den anderen. Ich merke aber schon, je länger man den Job macht, desto besser wird es, desto mehr Sicherheit kriegt man, weil einfach die Erfahrungen da irrsinnig bestärkt.
Könntest du deinen Job auch machen, wenn du kein naturwissenschaftliches Studium gehabt hättest, weil du eben in dem Fall mehr externe Beratungen zuziehst, oder ist dieses Verständnis schon etwas sehr, sehr Wesentliches?
Ich glaube, grundsätzlich ist es vielleicht schon möglich, dass man keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Es erleichtert es einen aber ungemein, weil, wie gesagt, man muss da nicht immer externen Rat holen, man muss nicht immer extern alles bewerten, sondern man hat da eben selbst die Expertise und kann ein gewisses Risikoassessment selbst durchführen. Also ich denke mal, Grundsatz Chemie-Hintergrund, grundsätzliches Chemieverständnis wäre schon sehr, sehr wichtig. Ich denke mal, ohne einen chemischen Hintergrund wird es wahrscheinlich sehr schwierig. Und ohne ein technisches Verständnis vor allem.
Vielleicht ein bisschen auch noch auf deinen Alltag zurückzukommen. Nimm uns vielleicht ein bisschen mit. Ich sage immer, vom ersten Kaffee bis zum letzten E-Mail. Wie schaut ein typischer Tag für dich aus? Oder gibt's gar keinen typischen Tag?
Einen typischen Tag gibt's grundsätzlich nicht, weil jeder Tag wirklich anders ist. Aber ja, man, so ein Beispieltag, also ich stehe so circa um 6 herum auf, läutet der Wecker. Aufstehen da ein bisschen später vielleicht. genau, dann mache ich mich daheim fertig, trinke noch einen Kaffee, ziehe mir mein Radl, wandern meistens vorher mit dem Radl in die Arbeit. So, ich habe ein Einzelbüro, wie soll ich das beschreiben? Ich habe ein Einzelbüro, in meinem Team sind, also in der Abteilung, wo ich bin, sind jetzt, wie gesagt, keine HUD-Compliance-Experten, sondern, ich sage jetzt mal, verwandte Themen. Also ich habe immer so ein bisschen meinen Plan, was ich heute vorhabe oder was ich machen muss. Meine Prioritäten muss ich dann schon setzen. In der Früh kommen dann vielleicht noch Anfragen rein mit, ja, hallo Marianne, ich brauche eine Konformitätserklärung für den und den Artikel. Genau, also das sind so quasi die klassischen Anforderungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Konformitätserklärung machen muss, das ist im Prinzip die Hauptaufgabe von meiner Funktion. Das heißt, ich bestätige, dass das Material, was wir liefern, auch sicher ist und auch den Anforderungen entspricht. Ich habe dann sehr viel Austausch mit den Lieferanten selbst, mit den Kunden, weil Kundenanforderungen dann auch direkt eben bei uns über den Verkauf reinkommen, wo man dann teilweise auch mit den Kunden direkt korrespondieren muss. Dann parallel ist es vielleicht später so, dass ich dann ein Meeting habe. Dann habe ich vielleicht auch noch ein Material bei mir, weil ich das wieder mal verschicken muss. Also ich muss ja auch Laboranalysen extern beauftragen. Zum Beispiel jetzt einen Joghurtbecher, nehme ich jetzt ein Beispiel her. Ein Joghurtbecher besteht aus mehreren Komponenten, also mehreren Rohmaterialien, die wir zukaufen. Und von diesen Rohmaterialien muss ich eben schauen, ob da die Informationen alle aktuell sind, alle vorliegen und welche Substanzen drinnen sein können, die potenziell ins Füllgut migrieren können, weil auf die muss ich dann unseren fertigen Artikel analysieren lassen. Ich muss immer noch überlegen, was kommt in den Joghurtbecher rein. Gut, Joghurt ist leicht, weil da ist ein Joghurt drinnen, das wird im Kühlschrank gelagert, weil dementsprechend muss ich ja die Migrationsprüfungen beauftragen. Das geht dann immer auf unterschiedliche Temperaturen und ja, Food-Simulantien, sagt man da, man prüft ja nicht in den Joghurt selbst, sondern in Lebensmittelsimulantien. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Welche Fähigkeiten, Marianne, würdest du sagen, sind in deinem Job, abgesehen vom naturwissenschaftlichen Background, besonders wichtig?
Na, man muss eine strukturierte Arbeitsweise haben und kommunikativ sein, würde ich sagen. Also man muss über den Tellerrand blicken, man muss sich auch oftmals die Informationen selbst holen und mit einem gewissen Nachdruck dann auch arbeiten können und sozusagen die Leute auch erinnern.
Vielleicht noch ein bisschen zurückzukommen auf einen Rückblick und andererseits auf einen Ausblick. Wenn du nochmal 14 wärst, würdest du den gleichen Weg einschlagen, beziehungsweise was hättest du denn damals gerne gewusst?
Ich hätte damals gerne vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein gehabt, dass ich mir ein bisschen mehr zutraue und nicht immer den leichtesten Weg, oder nicht immer, aber halt auch mich aus der Komfortzone rausbewege. Also das würde mein 14-jährigen Ich sagen, hey, trau dir was zu, du kannst Fehler machen, weil aus den Fehlern lernt man und auf jeden Fall raus aus der Komfortzone, damit man erwachsen kann.
Wo siehst du dich denn in, sage ich mal, 5 Jahren?
Dass diese Frage nicht bedient, das wird sie selbst.
Raus aus der Komfortzone.
Ja, genau. Ich habe aber trotzdem keine Antwort, weil ich habe es vor 5 Jahren auch noch nicht gewusst. Und ich bin eigentlich immer mein ganzes Leben schon, so wie es halt mein Lebenslauf ein bisschen zeigt, immer gut damit gefahren, mich auf die Gegenwart zu konzentrieren und mich da drin zu entwickeln. Aber jetzt nicht so weit zu denken, weil ich weiß nicht, wo in 5 Jahren bin. Ich weiß nicht, ob ich noch in der gleichen Funktion bin. Ich möchte in einem Job sein, wo ich mich wohlfühle, was mir taugt, wo ich mich herausgefordert fühle. Wenn es dann nicht so ist, dann muss ich eh was ändern. Also darum ist es ein bisschen schwierig, da Prognosen für die nächsten 5 Jahre zu stellen.
Nehmen wir auch als Antwort. Danke sehr. Gut, dann kommen wir auch schon in die Abschlussrunde. Du hast 2 Fragen, wenn du sie uns vielleicht vorlesen und dann auch gleich beantworten könntest.
Hast du einen Gegenstand, auf den du in der Arbeit nicht verzichten möchtest? Mein Stehtisch, würde ich fast sagen. Bin super froh, dass ich einen Stehtisch habe im Büro, damit ich da mal wechseln kann. Und ja, Kaffeeheferl, aber ich glaube, das ist zu klassisch. Also bei mir die Teetasse, die kann ja von mir aus. Was würdest du Jugendlichen über Technik sagen, was niemand sagt? Also Technik und Naturwissenschaften. Dass es irrsinnig spannend ist und dass man nicht die Scheu haben soll oder dass man sich nicht klein machen soll. Also ich höre irrsinnig oft von Kindern oder vor allem Mädchen, weil Mathe mag ich nicht oder Physik ist voll uninteressant oder sonst was. Ja. Das finde ich irgendwie so einen ganz schrecklichen Zugang. Ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Ich finde, der Bildungsauftrag muss da ein bisschen nachgebessert werden, dass da auch die Motivation zu diesen Themen oder zu diesen Fächern ein bisschen gestärkt wird und vor allem Mädchen gestärkt werden. Also es fehlt das Empowerment, finde ich. Also das ist irgendwie so, wir sind da leider doch noch immer in ein Rollenbild festgefahren, das vor 20 Jahren schon so war. So eben Mädchen keine Technik, sondern Burschentechnik und Mädchen machen halt sozial. Aber Mathe kann genauso spannend auch für Mädels sein. Ich meine, das ist im Prinzip ist es nichts anderes als Rätseln oder Rätsel lösen und logische Aufgaben zu lösen. Und ich glaube, das kann man schon auch spannend rüberbringen. Man muss sie nur eben vorher auch dazu motivieren und sie bestärken, dass sie das auch können.
Du motivierst uns weiterhin zu unserer Arbeit, weil das ist genau das, was wir auch mit Mentality machen möchten, nämlich Mädchen zu empowern und vor allem ihnen eben zuzusprechen, dass sie es können und dass sie es nur wagen sollen, sage ich jetzt mal so. Marianne, unser Motto bei Mentality ist, du kannst mehr als deine Rolle. Was ist dein Lebensmotto?
Fordere dich heraus, du kannst es. Vielleicht so in dem Gebiet.
Passt gut dazu. Danke sehr. Und dann vielleicht noch als allerletzte Frage. Ich lese sehr, sehr gerne und höre in letzter Zeit auch sehr, sehr gern Podcasts. Kannst du uns eine Empfehlung für ein Buch und für einen Podcast geben?
Für einen Podcast würde ich sagen, es hat jetzt aber überhaupt leider nichts mit dem Thema zu tun, aber das ist sehr spannend und erfrischend, finde ich. Christoph Strasser und den Florian Kraschitzer, sein Podcast Sitzfleisch, also das finde ich super spannend. Ich tue gerne Rennrad fahren, muss ich auch dazu sagen, aber ich finde, die 2 Burschen sind auch sehr motivierend und sehr positiv und das macht, finde ich, oft gute Laune und aus einem schlechten Tag dann wieder mal einen guten. Und Buch? Das Kind in dir muss Heimat finden, von der Stefanie Stahl. Das ist wahrscheinlich sehr bekannt. Ich habe es recht gut gefunden. Also auch ein bisschen so sich selbst überdenken und ja, seine Perspektiven ein bisschen zu wahren oder zu ändern.
Liebe Marianne, ganz, ganz herzlichen Dank. War besonders spannend, viel über deinen Beruf, über deinen Alltag, über deine Motivationen zu lernen. Ich bin mir sicher, dass es nicht nur mir großen Spaß gemacht hat und ein großes Interesse da war, sondern auch von unseren Zuhörern und Zuhörern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank auch an euch, dass ihr heute wieder Zukunft mitgestalten gehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört, wenn ihr unseren Podcast gerne auch weiterempfehlt, aber vor allem auch, wenn ihr uns ein Feedback gebt. Wir freuen uns auch, wenn wir uns verbessern können und deswegen gerne in unsere Kommentare hineinschreiben. Ansonsten freuen wir uns bis zum nächsten Mal und allen einen schönen Tag.
ein Podcast der Mentality Stiftung. Redaktion Anna Koschitz. Schnitt und Sound Veli Chattekasch.